ein Riesenschock, weil das war unerwartet und ich war da schon 2 bis 4 Jahre komplett in Depressionen. Also das dauert lang, bis man sich da echt, das berührt mich immer noch. Das ist so krass, da wieder rauszukommen. Ich habe es echt geschafft, mit Freunden da wieder rauszukommen.
AIDS. Diese Krankheit hat Gott sei Dank zumindest in reichen Ländern ihren tödlichen Schrecken verloren. Nur warum geht da seit Jahrzehnten nichts voran mit einer Impfung gegen HIV? Klären wir später in der Sendung. Und es ist schon einiges erreicht im Klimaschutz. Wir reden über mutmachende Etappensiege. Herzlich willkommen.
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
Das war ein vielversprechender Auftakt der Weltklimakonferenz in Dubai, dass Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate den Hilfsfonds für arme Länder angeschoben haben. Das gibt Zuversicht, dass da was vorangehen könnte. Und Zuversicht braucht es, betont auch Professor Niklas Höhne vom New Climate Institute. Er ist nicht nur ein führender Klimaforscher, sondern auch ein erfahrener Experte in der internationalen Klimapolitik und ist jetzt auch wieder mit dabei auf der Konferenz. Niklas Höhne findet es wichtig, auch auf das zu schauen, was schon geschafft wurde in den vergangenen Jahren seit dem Klimaabkommen von Paris. Wir haben das Gespräch kurz vor Beginn der Konferenz aufgezeichnet. Wo läuft es denn schon richtig gut? Was ist das Wichtigste für Sie, was sich positiv geändert hat seit Paris 2015?
Für mich ist das Wichtigste, dass das Pariser Klimaschutzabkommen quasi eine neue Vision gesetzt hat. Und die Vision ist, dass wir komplett aus Treibhausgasemissionen aussteigen müssen. Also wir müssen 0 Emissionen erreichen, irgendwann Mitte des Jahrhunderts. Und das war vorher eine ganz andere Diskussion. Da haben wir gesagt, ja, ein bisschen reduzieren hier, ein bisschen reduzieren da. Und jeder hat immer auf den anderen gezeigt und hat gesagt, ja, ihr müsst aber reduzieren, ich nicht. Und das ist jetzt weg. Überall, jedes Land, jeder Sektor auf 0. Und damit haben wir eine ganz andere Diskussion. Und das ist wirklich neu.
Wir haben im vergangenen Jahr erlebt, wie das Wetter verrückt spielt, was klimatisch so als neues Normal auf uns zukommt. Und da ist Ihr dringender Wunsch an die politischen Entscheider, auf der Konferenz jetzt in den Notfallmodus umzuschalten, wie Sie schreiben. Wie sieht der aus?
Die Klimaänderung ist tatsächlich ein Notfall. Und deshalb müssen wir auch wie in einem Notfall handeln. Und das bedeutet für mich, dass man ja seine eigenen Interessen ein bisschen hinten anstellt, auch Parteipolitik hinten anstellt und versucht, gemeinsam aktiv ambitionierte Schritte zu gehen. Also in Deutschland wäre das so schnell wie möglich alle Maßnahmen umsetzen, die irgendwie Treibhausgase reduzieren, wie das Tempolimit oder ein ambitioniertes Heizungsgesetz, den CO2-Preis zu erhöhen, das Klimageld auszuzahlen, die umweltschädlichen Subventionen abzubauen und vielleicht eben auch ein Sondervermögen aufzunehmen, um die enormen Investitionen zu stemmen und damit endlich die selbstgesteckten Klimaziele zu erfüllen, die eben mit den jetzigen Maßnahmen noch gar nicht erfüllt werden.
Ein anderer Fortschritt ist, sagen Sie, dass Unternehmen mehr Druck spüren, klimafreundlich zu wirtschaften. Aber wie sehr kann man grünen Absichten, gerade auch von den großen Öl- und Gasförderern in den arabischen Staaten, also wie glaubwürdig sind Industrien, die sich eigentlich selber abschaffen sollen?
Ja, diesen positiven Punkt haben wir wirklich sehr vorsichtig formuliert, nämlich, dass die Unternehmen, und zwar alle Unternehmen, einen öffentlichen Druck spüren, dass sie etwas zum Klimaschutz tun müssen. Das Problem, und jetzt kommt das Aber, ist, dass es sehr viele Unternehmen gibt, die sich besser darstellen, als sie wirklich sind.
Also Stichwort Greenwashing.
Genau, Greenwashing. Und das ist leider noch sehr weit verbreitet, aber es ist natürlich der erste Schritt. Erstmal muss man die Unternehmen dazu bringen, überhaupt was zu tun und sich auch verantwortlich zu fühlen. Das tun sie jetzt. Und jetzt muss man darauf achten, dass das, was sie sagen, tatsächlich auch Hand und Fuß hat. Und das ist bei Ölunternehmen zurzeit leider noch sehr schlecht. Aber auch da wieder gibt es positive Beispiele. Es gibt zum Beispiel Energieunternehmen in Dänemark, die waren komplett kohlebasiert und haben das jetzt alles abgestoßen und machen jetzt nur noch Erneuerbare. Also es geht, wenn man es wirklich will.
Wie haltbar ist denn das Versprechen, den Umstieg auf eine postfossile Wirtschaft, sage ich mal, zu schaffen und trotzdem genauso viel Geld zu verdienen wie bisher? Denn das ist ja der Haupttreiber für Unternehmen und auch wir Verbraucherinnen, Konsumenten wollen ja eigentlich noch nicht von unserem Wohlstand runter.
Ich glaube, wenn wir den Klimaschutz richtig angehen, dann bedeutet das keinen Wohlstandsverlust. Das sind immer Investitionen, die getätigt werden müssen in etwas Neues. Und wir sind als Gesellschaft ja ein bisschen träge und haben Schwierigkeiten, manchmal was Neues zu machen. Und bei Unternehmen ist es genauso. Wenn ich ein Unternehmen habe, das darauf basiert, dass man fossile Energien ausnutzt, dann will man wahrscheinlich, dass es so bleibt. Die Möglichkeit immer ist, neue Unternehmen, die dann direkt auf alternative Technologien gehen. Also wie zum Beispiel Tesla, die können ganz anders agieren, weil sie nie Verbrenner verkauft haben, sondern die haben gesehen, hier ist ein neuer Markt und da können wir reingehen.
Stichwort Klammer auf, relativ Klammer zu, neue Technologien, Strom aus Wind und Sonne. Das ist einer der wenigen Punkte, wo wir wirklich gut dabei sind, oder?
Ja, da muss man sagen, das ist eine Erfolgsstory. Und da hat Deutschland einen großen Beitrag geleistet. Wir haben hier eben das Einspeisegesetz oder das Erneuerbaren Energiengesetz schon lange. Und wir zahlen alle mit dem Strompreis immer noch diese Förderung für die erneuerbaren Energien. Aber sie hat jetzt eben dazu geführt, dass die erneuerbaren Energien so günstig geworden sind, dass sie überall auf der Welt genutzt werden und quasi den gesamten Energiemarkt umgekrempelt haben. Und insbesondere die Solarenergie, die überrascht uns jedes Jahr wieder, dass immer mehr ausgebaut wird als eigentlich gedacht. Und das ist tatsächlich schon so schnell, wie es für das 1,5-Grad-Ziel nötig wäre. Also das ist auf alle Fälle eine Erfolgsstory. Und die zeigt für mich auch wieder, wenn eine kleine, aber kritische Masse von Ländern und Unternehmen eine Sache wirklich will und dort ja auch Geld investieren, dann kann man damit die gesamte Welt umkrempeln. Und das ist hier eben passiert.
Positiv schauen Sie auch auf die Klimademos, auf die Klimabewegungen, Fridays for Future, teilweise auch die extremeren letzte Generation. Da sagen Sie, dieser Diskurs, das ist in der Gesellschaft, in der breiten Masse angekommen, dass wir einfach klimafreundlicher alle miteinander werden müssen. Trotzdem, gerade hier bei uns, es gibt enorme Widerstände, da ist viel Aggression drin, Druck erzeugt Gegendruck. Auch diese Idee, ich lasse mir doch nicht verbieten, wo ich mit meinem Auto hinfahre und wie viel Fleisch ich esse. Wie erfolgreich sind diese Bewegungen wirklich?
Ja, zunächst mal gibt es diese Bewegung. Die Zivilgesellschaft ist aufgewacht. Das war 2015 auch undenkbar, dass es sowas überhaupt gibt. Den wichtigsten Faktor hier finde ich eigentlich, dass es auch dazu geführt hat, dass Klimaklagen immer mehr gewonnen werden. Also es gab schon immer, dass Regierungen und Unternehmen wegen fehlendem Klimaschutz verklagt worden sind. Aber bisher waren diese Klagen nicht erfolgreich und das hat sich jetzt komplett gedreht. In Deutschland gab es ja auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das zu mehr Klimaschutz dann geführt hat. Also das finde ich den wichtigsten Hebel, dass eben über Gerichte jetzt Unternehmen und auch Staaten zu mehr Klimaschutz verpflichtet werden. Auch hier gibt es wieder das Aber. Gerade in Deutschland mit der letzten Generation hat das zu sehr kontroversen Diskussionen geführt. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass diese zivilgesellschaftlichen Aktivitäten den Klimaschutz einfach auf eine ganz andere Ebene gehoben haben.
Wie kann man verhindern, dass über den Streit, über die Art des Protestes, auch über eine Greta Thunberg, wo manche sagen, Fridays for Future hat sich wirklich jetzt politisch zerlegt und keine Durchschlagskraft mehr und auch eben die Widerstände gegen Menschen, die sich festkleben. Wie kann man verhindern, dass dadurch das eigentliche Thema aus dem Fokus gerät, dass man gar nicht mehr über Klimaschutz redet?
Als erstes muss man immer Aufmerksamkeit erregen und das hat, glaube ich, die Klima-Community geschafft. Und jetzt geht es halt darum, die Diskussion dahin zu lenken, dass man sich wirklich über Klimaschutz unterhält. Und da denke ich, ja, Sie sagten vorhin, Druck erzeugt Gegendruck. Ich glaube, das Erfolgsmodell ist hier über positive Visionen zu denken. Also wenn wir den Klimaschutz richtig hinbekommen, dann haben wir hinterher eine bessere Welt als heute. Ja, also wir sind effizienter, weil wir weniger Energie verbrauchen. Im Mobilitätsbereich kommen wir von A nach B, ohne selber fahren zu müssen, weil der öffentliche Nahverkehr so oft fährt und günstig ist. Die Häuser sind besser temperiert im Sommer und im Winter. Also das ist im Prinzip eine bessere Welt, wenn wir es denn richtig machen und die ärmere Teil der Bevölkerung nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, der Weg, wie man die Leute überzeugen kann.
Wir brauchen gemeinsame, positive, starke Visionen, sagen Sie. Der britische Denkerphilosoph James Bridle, der hat zum Erfolg des weltweiten Klimaschutzes eine, wie ich finde, extreme These. Er sagt, wir brauchen eigentlich keine weiteren Klimakonferenzen mehr und eigentlich auch keine Medienberichte. Wir haben alle Informationen. Was wir eher brauchen, sei eine stärkere emotionale Beziehung zum Planeten, zum Rest der Lebendigkeit hier. Er sagt, uns fehle ein Gefühl von Verbundenheit. Hat er recht?
Den Ansatz finde ich sehr gut. Dennoch denke ich, dass die Klimakonferenzen einfach essentiell sind. Allein, dass wir jetzt hier heute darüber reden, das ist eben, weil es diese Klimakonferenz gibt. Einmal im Jahr für 2 Wochen ist Klimaschutz wirklich das Top-Thema weltweit. Und das ist für mich allein schon der wichtigste Effekt dieser Klimakonferenzen. Also wir brauchen sie weiterhin, aber alleine reichen sie halt nicht aus. Wir müssen noch viele andere Dinge tun.
Auch in meinem privaten Umfeld sehe ich hauptsächlich so 3 Reaktionen auf das Thema. Einmal verdrängen oder zynisch werden
oder auch überwältigt sein und resignieren. Und alle drei Varianten machen einen ja nicht unbedingt handlungsfähig. Wie bleiben Sie in Ihrer Zuversicht?
Ja, ich glaube, genau deswegen haben wir uns um die positiven Nachrichten gekümmert, weil ich glaube, wenn man sich nur auf die negativen konzentriert, dann führt es in der Tat zu sowas wie einer Lähmung und man kommt nicht weiter. Und was, glaube ich, wirklich hilft, sind die positiven Signale, wenn man sieht, es hat sich was bewegt. Es geht langsam, aber es hat sich bewegt und wir können das auch ändern. Also wir haben gesehen bei den erneuerbaren Energien und vielleicht auch bei den Elektroautos, dass die schnell genug in den Markt kommen, also dass sich die Welt schnell genug ändert für dieses 1,5-Grad-Ziel. Also wir können das schaffen, wenn wir es wirklich wollen. Und das ist aus meiner Sicht motivierend. Wir haben die Instrumente, wir können das schaffen, aber wir müssen es eben tun. Und dafür muss es genügend Rückhalt geben in der Bevölkerung. Und diesen Rückhalt zu bekommen, das funktioniert halt nur, wenn man tatsächlich auch das Gefühl hat, dass man es schaffen kann. Und das haben wir hier versucht, ein bisschen darzustellen.
Professor Niklas Höhne ist Physiker, Klimaforscher und als Klimapolitik-Experte auf der Weltklimakonferenz in Dubai. Vielen Dank und viel Erfolg für Ihre Arbeit.
Ich danke Ihnen.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Das macht heute Helmut Nordwig und es geht los mit Malaria.
Und gleich nochmal mit dem Klimawandel. Es gibt nämlich einen neuen Bericht der Weltgesundheitsorganisation. Die Klimaveränderungen, die machen die weltweiten Bemühungen gegen die Malaria praktisch zunichte. Also die Aufklärung von Menschen, die Bettnetze und so weiter. Es hat 249 Millionen Fälle gegeben im Jahr 2022. Das sind 7% mehr als im Vorjahr. Und der extremste Anstieg, der war in Pakistan. 5-mal mehr Fälle als 2021.
Wegen der Klimakrise.
Ja, da war ja die große Flutkatastrophe. Und da sieht man genau, woran es liegt. Mehr Niederschlag, heißere Temperaturen. Das lieben die Mücken und die Extremwetterereignisse tun ihr Übriges. Diese Anopheles-Überträgermücken, die fühlen sich eben in immer größeren Gebieten wohl. Und besonders eine Art, die macht den Wissenschaftlern Sorgen, die heißt Anopheles stevensi. Ist spezialisiert auf das Leben in Städten und resistent gegen die meisten Insektizide.
Gibt es dazu auch eine gute Nachricht?
Ja, die gibt es auch. Drei Länder haben einen neuen Impfstoff eingeführt, der vor allem schwere Fälle verhindert und Todesfälle bei Kindern. Und es gibt noch einen weiteren Impfstoff, den die Weltgesundheitsorganisation vor kurzem empfohlen hat. Ganz anderes Thema, Windkraftanlagen. Die müssen bei diesem Wetter oft abgeschaltet werden. Es könnte sich nämlich Eis auf den Rotorblättern bilden und das wird dann gefährlich. Jetzt gibt es eine Drohne, die eine Lösung zum Vereisungsschutz aufsprühen kann.
Also eine Flüssigkeit.
Ganz genau. Okay. Im Grunde genommen geht es da um eine simple Sprühpistole. Die hat so eine Art Abstandshalter, mit dem es sie an der Drohne befestigt, damit die dann nicht zu nah an das Windrad ranfliegen muss. Das Windrad muss aber natürlich stillstehen. Da gibt es ja eine Parkposition. Wenn man die Dinger sieht, kennt man das. Da ist das Rotorblatt nach unten.
Genau.
Ja. Und dann wird von der Drohne aus eben eine Lösung aus Harnstoff und Wachs draufgespritzt.
Und dann vereisen die Flügel nicht mehr.
Genau, dieser Harnstoff, der wirkt so wie das Salz auf der Straße, verhindert praktisch das Vereisen und das Wachs, das bewirkt, dass die Lösung gut haften bleibt.
Und das wird schon gemacht?
Das wird so noch nicht gemacht. Das ist ein Prototyp, den die Forscher jetzt noch weiter optimieren wollen. Aber dann könnte das System vermarktet werden. So, eine persönliche Frage. Sekundenschlaf, ist das manchmal was dir manchmal passiert?
Mir ist schon ab und zu das Buch auf den Kopf gefallen schon, ja.
Ja, da bist du in bester Gesellschaft, jedenfalls mit den Zügelpinguinen. Die brüten in Kolonien und Wissenschaftler auf King George Island in der Antarktis haben die mal genauer untersucht mit Datenloggern, die die Gehirnaktivität per EEG aufzeichnen. Und die wollten wissen, ob die brütenden Tiere in der Mitte der Kolonie besser schlafen als die am Rand, wo sie immer auf Raubmöwen achten müssen.
Könnte man vermuten, ja.
Ja, typisch wissenschaftliche Frage. Und erstaunlich war dann das Ergebnis. Am Rand schlafen die Pinguine sogar mehr. Okay. In der Mitte ist es nämlich einfach zu unruhig. Aber was jetzt hier entscheidend ist, diese Tiere außen, die haben einen ganz besonderen Schlaf. Die nicken bis zu 4 Sekunden lang weg und sind dann wieder einige Sekunden wach. Und es geht so weiter den ganzen Tag. Auf diese Weise kommen sie insgesamt auf 12 Stunden Schlaf am Tag. Und das ist der am stärksten fragmentierte Schlaf im Tierreich. Dieser Mikroschlaf, der scheint aber trotzdem nicht weniger erholsam zu sein als der Schlaf am Stück, jedenfalls bei Zügelpinguinen.
Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Hier ist Bayern 2 um 20 nach 6. Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember. Stimmt, diese Krankheit gibt's ja auch noch. Weltweit leben rund 39 Millionen Menschen mit einer HIV-Infektion. Rund 1,3 Millionen infizieren sich jedes Jahr neu. Aber längst nicht bei allen bricht die Krankheit aus. In Deutschland sind es nur noch rund 2000 Neuinfektionen jedes Jahr. Gerade Ansteckungen bei Männern, die Sex mit Männern haben, sind extrem zurückgegangen. Trotzdem, es könnten ja auch fast null Neuinfektionen sein, wenn man zum Beispiel eine gute Impfung hätte. Die ist auch nach Jahrzehnten aber immer noch nicht in Sicht. Gleichzeitig hat man in der Corona-Pandemie gesehen, wie schnell es auch gehen kann mit dem Impfen. Deshalb habe ich vor der Sendung den Infektiologen Professor Christoph Spinner gefragt vom Uniklinikum rechts der Isar in München. Was kann denn das HI-Virus, was die Coronaviren nicht können, dass es sich so gar nicht besiegen lässt?
Impfungen sind unstrittig aus meiner Sicht eine der größten Errungenschaften der Medizin. Sie verhindern am Ende nicht nur schwere Erkrankungen, sondern in vielen Fällen auch Infektionserkrankungen gänzlich. Die Grundvoraussetzung dafür besteht aber immer darin, dass es durch Impfungen gelingt, eine stabile Antwort des Immunsystems gegenüber gezielten Erregern auszulösen. Und so wie wir alle in der Covid-19-Pandemie lernen mussten, dass das SARS-CoV-2-Virus sich durch Veränderungen fortwährend so anpassen kann, dass es sich der menschlichen Immunantwort entzieht, so kann das humane Immundefizienzvirus HIV noch sehr viel besser. Und deshalb ganz grob und vereinfacht gesagt, ist das Virus dem menschlichen Immunsystem immer einen Schritt voraus. Es gibt bis heute keine bekannten, wirklich stabil und breit neutralisierende Antikörper, die gegenüber allen zirkulierenden HIV-Varianten wirksam sind. Deshalb sind alle Impfstoffversuche, so vielversprechend sie bislang waren, immer gescheitert. Aber das heißt auch nicht, dass die Forschung vergebens ist. Denn es wurden erhebliche Fortschritte im Kampf gegen HIV erzielt.
Bei Corona ist es ja so, auch das haben wir gelernt, man kann sich vor der Infektion nicht schützen, aber vor der Schwere des Verlaufs. Das würde aber bei HIV eben nicht helfen, nicht ausreichen.
Glücklicherweise steht uns heute mit der antiretroviralen Therapie die Möglichkeit einer funktionellen Heilung zur Verfügung. Heißt, Menschen, die mit HIV leben und eine wirksame und gut verträgliche antivirale Therapie einnehmen, werden vollständig vor den immunologischen Schäden durch die Therapie geschützt. Allerdings nur, solange die Therapie eingenommen wird. Eine sogenannte therapeutische Impfung, das heißt eine Impfung, die dann bei infizierten Menschen am Ende einen schweren Verlauf verhindert, könnte zwar durchaus auch eine Variante sein. Andererseits stehen uns heute selbst injizierbare Depottherapien zur Verfügung. Es gibt Präparate, die nur noch alle 8 Wochen bzw. alle 6 Monate verabreicht werden müssen. Auch das sind kleinere Fortschritte im Kampf gegen HIV. Von einer wirksamen Schutzimpfung, also im Sinne von Präventivimpfung, sind wir allerdings aus meiner Sicht noch ein gutes Stück entfernt.
Sie haben es gerade angesprochen, es gibt mittlerweile gute Medikamente, mit denen infizierte Menschen auch gut leben können und auch nicht mehr ansteckend sind. Warum wird trotzdem noch an der Impfung geforscht? Vielleicht brauchen wir die gar nicht mehr.
Auch wenn mit der sogenannten funktionellen Heilung durch die antiretrovirale Therapie enorme Fortschritte erzielt werden konnten und für betroffene Menschen auch eine Normalisierung der Lebenserwartung erreicht werden konnte, bleibt am Ende dennoch das Ziel, entweder eine sterilisierende Heilung zu erreichen, das heißt Menschen, die von HIV infiziert sind, auch vom Erreger zu befreien oder im besten Fall gänzlich die Infektion zu verhindern. Am einfachsten gelingt dies durch Schutzimpfungen. Es gibt allerdings auch ein anderes Mittel, die sogenannte HIV-Präexpositionsprophylaxe, die für Menschen, die ein substanzielles HIV-Risiko haben, mit einer deutlichen Reduktion der HIV-Infektionswahrscheinlichkeit assoziiert ist. Also einfacher ausgedrückt, auch wenn es noch keine Impfung gibt, steht uns mit der HIV-Präexpositionsprophylaxe heute zumindest ein Instrument für Hochrisikogruppen zur Verfügung.
Heißt, ich habe Medikamente, trotzdem wäre eine Impfung sinnvoll, wenn sie gelänge, also wenn man da was finden würde. Für wen genau, für welche Zielgruppe?
Während die antiretrovirale Therapie für Menschen, die bereits mit HIV leben, gedacht ist, um ein Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern, würde eine Schutzimpfung einen enormen Fortschritt bedeuten, um die 1,3 Millionen Neuinfektionen pro Jahr wirksam zu verhindern, vor allem in afrikanischen und asiatischen Ländern und insbesondere in Osteuropa, wird derzeit der stärkste weltweite Anstieg von HIV-Neuinfektionszahlen berichtet. Das heißt, aus medizinischer Sicht ist unstrittig, dass eine Schutzimpfung ein enormes Potenzial hätte, eine potenziell tödliche Erkrankung zu verhindern.
HIV und Impfung, eine schwierige, lange noch nicht abgeschlossene Geschichte. Erklärungen waren das von Professor Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum Rechts der ISA der TU München. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank, Frau Magiera.
IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
Ein Fleece-Pulli mit hohem, eng abschließendem Reißverschlusskragen. Sehr wichtig, damit es am Hals nicht reinzieht, hat mir eine Jägerin gesagt, als ich die nach Tipps gefragt habe gegen Kälte. Und klar, Zwiebelprinzip bei der Kleidung, Lammfellsohle in den Stiefeln auch immer gut. Manche haben auch so kleine Wärmeelemente, die heiß werden, wenn man sie knickt. Denn nicht nur Jäger, auch Menschen, die gerne Sterne beobachten, müssen sich warm anziehen zurzeit. Trotz Kälte ist das halt jetzt die beste Jahreszeit. Denn die Sicht ist bei klarem Himmel gut in den langen Nächten und bei der trockenen Winterluft. Gerne schon mal im Kalender anmarkern den 14.12. Franziska Konitzer mit einem Ausblick auf den Sternenhimmel jetzt im Dezember.
In den dunklen Dezembernächten kommen die Planeten und Sterne am Himmel besonders schön zur Geltung. Bei den Planeten macht Saturn am Abend im Westen den Anfang. Während uns Jupiter fast die ganze Nacht von Osten nach Westen begleitet, erstrahlt die Venus gen Morgen im Südosten. Der Dezemberhimmel hat außerdem die hellsten Sterne des Nordhimmels zu bieten, allen voran Sirius im Großen Hund. In den längsten Nächten des Jahres erscheint am Morgen der zweithellste Stern Arctur, eigentlich ein Frühlingsstern, während sich am Abend der dritthellste Stern am Nordhimmel, die Vega, im Sternbild Leier, die Ehre gibt. Die Vega ist eigentlich ein typischer Sommerstern, aber die Nächte im Dezember sind 12 Stunden lang stockfinster und damit so lang, dass auch Sterne am Nachthimmel erstrahlen, die nicht typisch für die Jahreszeit sind. Wo wir gerade bei langen und dunklen Dezembernächten sind, schlimmer wird's nimmer. Denn am 22.12. ist Wintersonnenwende, der kürzeste Tag des Jahres. Wenn Ihnen die Nacht auf den 22.12. mit stolzen 15 Stunden und 40 Minuten endlos vorkommt, es geht noch schlimmer. Am Nordpol ist es seit der Tag- und Nachtgleiche am 23. September zappenduster und es bleibt rund um die Uhr dunkel bis zur nächsten Tag- und Nachtgleiche im März. Der Grund dafür? Unsere Erde steht leicht schräg, weil die Erdachse zur Umlaufbahn um die Sonne geneigt ist, nämlich um 23,4 Grad. Das bedeutet, zu Wintersonnenwende ist die Nordhalbkugel maximal von der Sonne weggeneigt. Während in unseren Breitengraden die Sonne immerhin noch für rund 8 Stunden aufgeht, schafft sie es am Nordpol gar nicht mehr bis über den Horizont. Aber ab jetzt werden die Tage wieder länger. Zunächst jeden Tag um etwa eine Minute, im Januar dann schon deutlich mehr. Für den 14. Dezember sollten Sie sich Daumendrücken auf die To-Do-Liste setzen für eine sternschnuppenklare Nacht. Der Sternschnuppenregen der Geminiden hat da seinen Höhepunkt. Das ist einer der schönsten Meteorströme des Jahres. Die Geminiden scheinen aus dem Sternbild Zwillinge zu kommen. Um 20 Uhr stehen die noch relativ tief im Nordosten, aber ab 22 Uhr dürften die Bedingungen perfekt sein. Schauen Sie Richtung Osten, links über dem auffälligen Sternbild Orion. Bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde sind dann unterwegs. Auch der Mond stört nicht, da die Mondsichel schon um 5:30 untergeht. Dem Vergnügen der Geminiden steht also nichts im Wege, vorausgesetzt, das Daumendrücken war erfolgreich und keine Wolken versperren die Sicht. Wo Sie wann welche Sterne, Planeten und Himmelsereignisse am besten sehen können, zeigen wir Ihnen online im Sternenhimmel bei aadalpha.de.
Der Sternenhimmel im Dezember hat auch ohne Stern von Bethlehem viel Schönes. Schade nur, dass man nicht beides gleichzeitig haben kann, Sterne und Schneeflocken. Das war's für heute mit IQ Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon war Birgit Magiera. Ihnen ein schönes erstes Adventswochenende.